Ich bin ja offensichtlich noch ein paar Jahre älter wie der Daniel. Von daher freue ich mich auch immer wieder, wenn mal so ein altes Lied gesungen wird. Und ich finde, das Lied war ein guter Einstieg oder Einleitung auch in unseren Predigttext heute. Wenn man junge Menschen heute nach ihrem Berufswunsch fragt, dann kann es passieren, dass man die Antwort erhält, ich will Influencer werden. Viele lockt vermutlich die Hoffnung, das große Geld damit zu verdienen. Und in der Tat können manche Leute ja wohl ganz gut davon leben, als Influencer aktiv zu sein. Aber was ist eigentlich ein Influencer? Der Begriff ist noch gar nicht so alt. Erst seit Beginn der 2000er Jahre benutzt man diesen Begriff. Und laut Wikipedia kann man den Begriff im Deutschen mit Einflussnehmer oder Beeinflusser übersetzen. Influencer sind Menschen, die ihre starke Präsenz oder ihr Ansehen vor allem in den sogenannten sozialen Medien nutzen, um Produkte oder Lebensstile zu bewerben. Influencer leben also davon, dass ihnen Menschen vertrauen und ihre Haltungen und Einstellungen übernehmen. Im Jahr 2001 erschien ein populärwissenschaftliches Buch des amerikanischen Psychologen Robert Cialdini und er beschreibt einige wichtige Eigenschaften, die für die Einflussnahme auf andere Menschen wichtig und relevant sind. Und darunter zählen unter anderem soziale Autorität, Vertrauenswürdigkeit, Hingabe und widerspruchsfreies Verhalten. Der Apostel Paulus hat vor vielen Jahrhunderten gelebt und ich weiß nicht, ob man ihn im Nachhinein als Influencer bezeichnen sollte, zumal dieser Begriff ja auch nicht nur positiv gesehen wird. Doch das Anliegen, das hatte Paulus auf jeden Fall. Er wollte anderen Menschen ein Vorbild sein. Und die oben beschriebenen Eigenschaften, die treffen auf Paulus auf jeden Fall auch zu. Sein Verhalten als Christ war widerspruchsfrei und er hat sein Christsein mit voller Hingabe gelebt. Paulus wollte durch sein Vorbild und durch seinen Lebensstil Menschen gewinnen. Er wollte Menschen ermutigen, nicht ihm als Paulus, sondern dem Herrn Jesus nachzufolgen. Sein ganzes Leben war davon geprägt, selber diesem Herrn zu dienen und andere Menschen für Gott zu gewinnen. Und genau das wird auch in unserem Predigttext heute deutlich. Es geht um einen Abschnitt aus dem Brief an die Philipper und ich lese von Kapitel 17 bis Kapitel 4,5 aus der neuen Genfer Übersetzung. Folgt alle meinem Beispiel, Geschwister, und richtet euch auch an denen aus, deren Leben dem Vorbild entspricht, das ihr an uns habt. Viele leben nämlich ganz anders. Ich habe euch schon oft vor ihnen gewarnt und auch jetzt kann ich nur unter Tränen von ihnen reden. Sie sind Feinde des Kreuzes Christi und sie enden im Verderben. Ihr Gott sind ihre eigenen Begierden und sie sind stolz auf Dinge, für die sie sich eigentlich schämen müssten. Das Einzige, was sie interessiert, ist diese irdische Welt. Wir dagegen sind Bürger des Himmels und vom Himmel her erwarten wir auch unseren Retter, Jesus Christus, den Herrn. Er wird unseren unvollkommenen Körper umwandeln und wird ihn seinem eigenen Körper gleichmachen, der Gottes Herrlichkeit widerspiegelt. Er hat die Macht dazu, genauso wie er auch die Macht hat, das ganze Universum seiner Herrschaft zu unterstellen. Das soll also eure Einstellung sein, liebe Freunde. Haltet daher treu zum Herrn, ihr seid doch meine Geschwister, die ich liebe, und nach denen ich mich sehne. Ihr seid meine Freude und mein Siegeskranz, der Lohn für alle meine Mühe. Ich ermahne Evodia und ich mahne Syntyche, ihre Unstimmigkeiten beizulegen und sich ganz auf das gemeinsame Ziel auszurichten. Sie gehören ja beide dem Herrn. Und dich, meinen treuen Weggefährten, bitte ich, ihnen dabei zu helfen. Schließlich haben diese beiden Frauen Seite an Seite mit mir für die Sache des Evangeliums gekämpft. Sie und Clemens und meine übrigen Mitstreiter, deren Namen im Buch des Lebens stehen. Freut euch, was auch immer geschieht. Freut euch darüber, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Und noch einmal sage ich, freut euch. Seid freundlich im Umgang mit allen Menschen. Ihr wisst ja, dass das Kommen des Herrn nahe bevorsteht. Ich habe den Text in 4 Abschnitte unterteilt. Erstens, wem wir folgen und was das für uns bedeutet. Zweitens, wer wir sind und was Jesus an uns tut. Drittens, wie wir leben und was das für unseren Umgang miteinander bedeutet. Und viertens, ein Fazit, das Paulus selber zieht. Wem wir folgen und was das für uns bedeutet? Folgt alle meinem Beispiel, Geschwister. Paulus fordert die Christen in Philippi auf, seinem eigenen Beispiel zu folgen. Wow, das ist schon mutig, jemand anderen aufzufordern, seinem eigenen Beispiel zu folgen. Paulus, du bist ganz schön von dir selber überzeugt. Doch damit tun wir Paulus Unrecht. Denn es geht Paulus nie um sich selbst, sondern es geht ihm immer um Jesus. Paulus hätte viel vorzuweisen. In dem Predigtext, der eigentlich letzten Sonntag dran gewesen wäre, hat er das thematisiert. Ich greife da immer mal wieder drauf zurück. Wir hatten ja wegen Erntedank hier einen anderen Predigtext. Wie gesagt, Paulus hatte viel vorzuweisen, schon von seiner Abstammung her. Und das war damals in Israel viel wert. Doch Paulus macht deutlich, dass ihm dieser irdische Gewinn nichts wert ist. Er hat alles aufgegeben. In seinen Augen ist es nichts anderes als Müll. Und Paulus macht ebenfalls deutlich, dass er nicht perfekt ist. Er ist genauso ein Mensch mit Fehlern und Schwächen wie die Christen in der Gemeinde in Philippi damals und wie wir heute in der Fuggerstraße. Paulus macht deutlich, dass er sich eben nicht darauf etwas einbildet, etwas erreicht zu haben oder womöglich schon am Ziel zu sein. Was ist es dann, zu dem Paulus auffordert, ihm zu folgen? Doch genau das zu begreifen, dass wir eben Gott nicht aus eigener Kraft gefallen können, sondern dass wir alles von Gott geschenkt bekommen. Paulus ist es ein Anliegen, dieser Berufung, die wir alleine durch Gott haben, würdig zu leben. Und dazu lohnt sich auch menschliche Anstrengung. Sich ganz darauf zu konzentrieren, was Gott durch Jesus an uns getan hat. Immer mehr zu trainieren, dass Jesu Handeln und Lieben auch in unserem Leben zum Zuge kommt. Übrigens ist es Paulus auch klar, dass er nicht der Einzige ist, der dieses Anliegen hat. Viele Menschen haben das gleiche Ziel und die gleiche Ausrichtung wie er. Die Menschen in Philippi sollen sich auch nicht nur an Paulus ein Beispiel nehmen. Nein, sie sollen sich auch an den Menschen ausrichten, deren Leben ebenfalls diesem Vorbild entspricht, das Paulus vorlebt. Es geht eben nicht um den einen Influencer, der sich selber in den Mittelpunkt stellt. Vielmehr geht es um eine Bewegung, die viele erfasst. Paulus war einer von vielen, denen es im Laufe der Jahrhunderte wichtig war, andere Menschen für eine klare Entscheidung für ein Leben mit Jesus zu gewinnen. Es ist heute ja modern geworden, auf die verschiedenen Facetten hinzuweisen, die es im Leben gibt. Vor allem, wenn es darum geht, Entscheidungen zu vermeiden. Dabei vergessen wir, dass vieles in unserer Welt nach dem sogenannten Binärsystem funktioniert. Es gibt nur die Zustände 0 und 1 oder eben Ja oder Nein. Unsere gesamte digitalisierte Welt funktioniert nach diesem System. Und so ist es auch mit dem Glauben an Jesus. Es gibt nur die Zustände, ja, ich lebe mit Jesus, oder nein, ich lebe nicht mit Jesus. Ja, ich lebe mit Jesus, das bedeutet nicht perfekt zu sein, sondern, um es mit den Worten des Paulus auszudrücken, ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück. Ich konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt, und ich laufe mit aller Kraft dem Ziel entgegen, um den Preis zu bekommen, der in der Teilhabe an der himmlischen Welt besteht, zu der Gott uns berufen hat. Es geht Paulus um die Ausrichtung in seinem Leben. Nicht er selber will im Mittelpunkt seines Lebens stehen, sondern Jesus allein soll der Mittelpunkt seines Denken, Reden und Handelns sein. Und dafür trainiert er. Und dazu motiviert er eben auch andere Christen. Leben mit Jesus bedeutet eben nicht, ein Leben ohne Sorgen zu haben. Denn wir leben ja in dieser Welt, das erleben wir jeden Tag wieder neu, in der es Ungerechtigkeiten, Krankheiten, Kriege und Armut gibt. Und davor sind wir auch als Christ nicht gefeit. Als Christen haben wir die Zuversicht und die Zusage von Gott, dass wir seine Kinder sind. Und wir haben die Perspektive, die über dieses irdische Leben hinausgeht. Da komme ich im zweiten Punkt nochmal drauf zurück. Manchmal fällt es uns mitunter schwer, dies in unserem Leben zu sehen. Und dann ist es gut, wenn wir uns als Christen das immer wieder gegenseitig zusagen, dass wir uns immer wieder gegenseitig ermutigen, dass wir Gott auch im Hier und Jetzt vertrauen können. Das Entscheidende aber ist unser Zustand. Ja, ich lebe mit Jesus, ich gehöre ihm. Der zweite Zustand ist dieser, nein, ich lebe nicht mit Jesus. Und auch das zeigt sich in der Ausrichtung im Leben. Vor diesen Menschen warnt Paulus, denn es sind Menschen, die ihre eigenen Belange, ihre eigenen Wünsche in den Vordergrund stellen und die stolz sind auf Dinge, mit denen sie Gott keine Ehre machen. Und auch solche Menschen gab es zu allen Zeiten und gibt es bis heute. Menschen, die kein Interesse an der Teilhabe an der himmlischen Welt haben. Menschen, die nur im Hier und Jetzt leben und auf die irdischen Dinge fixiert sind. Paulus bezeichnet sie als Feinde des Kreuzes, weil sie sich selber als Maßstab setzen und ihrer eigenen Kraft und Weisheit vertrauen und ihr Leben eben nicht Gott zur Verfügung stellen. Um Missverständnissen vorzubeugen, auch wenn wir Jesus nachfolgen, wir sind nicht perfekt. Auch wir leben im Hier und Jetzt auf dieser Erde. Wir leben auf keiner Insel der Seligen. Wir sind Teil dieses Chaos einer sich selbst zerstörenden Welt. Und auch wir tragen immer wieder zum Unfrieden in dieser Welt bei. Aber es geht ja auch nicht darum, wie toll wir sind. Das war auch niemals die Aussage des Paulus. Viel wichtiger ist, wer wir sind. Komme ich zum zweiten Punkt, wer wir sind und was Jesus an uns tut. Ich habe es gerade schon erwähnt, als Christen haben wir eine Perspektive, die über diese irdische Welt hinausgeht. Denn wir sind Bürger des Himmels. Wir leben hier auf dieser Erde inmitten allen menschlichen Geschehens, aber Christen haben das Recht erhalten, ihre Zukunft in der sichtbaren Gegenwart Gottes zu verbringen. Das ist ein Vorrecht, das kein Mensch sich selber erarbeitet hat. Wenn wir in unsere aktuelle Welt schauen, dann erleben wir, wie schwierig es ist, für Menschen in einem anderen Land als Bürger aufgenommen zu werden. Viele Menschen sind als Flüchtlinge unterwegs und es ist ein langwieriger Prozess. Man muss Unterlagen beibringen. Man muss deutlich machen, dass man würdig ist und wert ist, als Bürger eines Staates aufgenommen zu werden. So ist es bei Jesus nicht. Christen haben ein Bürgerrecht im Himmel, weil Jesus es für uns erworben hat. Er hat es erworben, indem er am Kreuz stellvertretend für unsere Schuld gestorben ist. Wir haben uns dieses Bürgerrecht nicht selber erarbeitet. Wir haben keinen Grund, stolz darauf zu sein. Wir können nur dankbar sein und unsere Dankbarkeit in unserem Lebensstil zum Ausdruck bringen. Hier wird die Aussage des Paulus in den Versen, die eigentlich zum letzten Sonntag gehören, nochmal relevant. Wir haben das Bürgerrecht im Himmel erhalten, aber wir sind immer noch dabei, diesem Geschenk würdig zu werden. Wir sind immer noch damit beschäftigt, uns auf die sichtbare Gegenwart Gottes vorzubereiten, uns auf die sichtbare Begegnung mit Jesus vorzubereiten. Als die Jünger bei Jesu Himmelfahrt in den Himmel ihm hinterherschauen, treten zwei Engel zu ihnen und sie bezeugen, dass Jesus auf genau diesem Wege wieder zurückkommen wird, um die Gemeinde von dieser Erde zu holen. Deshalb erwartet Paulus auch, dass Jesus aus dem Himmel zurück auf diese Erde kommt. Und dann, wenn dieser Zeitpunkt gekommen ist, dann werden wir perfekt sein. Aber eben nicht, weil wir es vollbracht haben, sondern weil Jesus es machen wird. Das, was Jesus mit unserer Umkehr zu ihm in uns begonnen hat, das wird er dann vollenden. Er wird unsere Unvollkommenheit, unsere Beschränktheit wegnehmen und er wird uns ihm gleich machen. Auch wir werden dann die Herrlichkeit Gottes mit unserem ganzen Sein widerspiegeln. Wenn wir ehrlich sind, unser Zustand als Christen ist heute, wir sind unvollkommen. Jesus hat etwas in uns begonnen, aber es ist noch nicht abgeschlossen. Wir haben Jesu Zusage, dass unsere Schuld vergeben ist. Doch in unserer Unvollkommenheit werden wir immer wieder an Jesus und an Menschen schuldig. Mitunter strahlt schon etwas von Gottes Herrlichkeit aus unserem Leben. Und das ist die Herausforderung an uns, heute dem Wirken Gottes in unserem Leben immer mehr Raum zu geben. Und genau das meint Paulus, wenn er einen Christen mit einem Sportler vergleicht. Ein Sportler richtet seinen kompletten Lebensstil darauf aus, möglichst erfolgreich zu sein, den Sieg zu erringen. Essen, Tageslauf, Tagesablauf, Schlaf, alles wird dem Erfolg untergeordnet. Dafür nimmt ein Sportler Entbehrungen in Kauf. Aber vergänglicher, irdischer Sport ist vergänglich. Namen sind wie Schall und Rauch. Wer kennt sie denn heute noch? Namen wie Paolo Nomi, Jesse Owens. Vielleicht kann der eine oder andere noch etwas mit Helmut Rahn und Uwe Seeler anfangen. Im Gegensatz zu einem Sportler haben wir als Christen den Sieg schon durch Jesus geschenkt bekommen. Und das ganz ohne eigene Anstrengung. Und dieser Sieg, den Jesus schenkt, der bleibt in der Ewigkeit bestehen. Für uns Christen ist es vielmehr die Herausforderung, diesem Sieg schon heute würdig im Alltag zu leben. Dass immer mehr Auswirkungen dieses Sieges schon heute in unserem Leben sichtbar werden. Unser Ist-Zustand ist Unvollkommenheit. Unsere Zukunft ist, dass Jesus unseren vergänglichen und unvollkommenen Körper seinem eigenen unvergänglichen Auferstehungsleib gleichmachen wird. Und dies wird geschehen, damit auch wir Gottes Herrlichkeit widerspiegeln. Denn das ist das Ziel. Der Scheinwerfer im Himmel ist nicht auf uns, sondern auf Gott gerichtet. Nicht wir leuchten, sondern das Licht, das von Gott auf uns fällt, das lässt uns leuchten. Wohl wissend, dass wir heute noch nicht perfekt sind, ermahnt Paulus die Gemeinde in Philippi daran, sich zu besinnen, wer sie sind und was sie in Jesus haben. Denn dies hat Auswirkungen auf unser Leben im Hier und Jetzt. Dritter Punkt, wie wir leben und was das für unseren Umgang miteinander bedeutet. Paulus startet diesen neuen Abschnitt mit einer zentralen Aussage: Das soll also eure Einstellung sein. Und er fährt mit einer Bitte bzw. Ermahnung fort: Haltet daher treu zum Herrn. Paulus begründet seine Aufforderung, seine Bitte und Ermahnung mit der Feststellung: Ihr seid doch meine Geschwister, die ich liebe und nach denen ich mich sehne. Ihr seid meine Freude und mein Siegeskranz, der Lohn für alle meine Mühe. Paulus hatte eine besondere Beziehung zur Gemeinde in Philippi. Durch eine Vision Gottes ist er in diese Stadt gekommen und hat dort Gottes Wort bekannt gemacht. Daraus ist die Gemeinde entstanden, mit der Paulus sich in besonderer Weise verbunden fühlt. Und auch die Gemeinde hat in besonderer Weise Anteil an dem Leben von Paulus genommen. Hast du dir mal überlegt, für wen du die Freude und der Lohn der Mühe bist? Wer hat dich auf deinem Weg zu Jesus begleitet? Wer hat sich für dich eingesetzt, dass du Jesus kennengelernt hast? In der Kinderstunde, in der Jungscha oder einem anderen Kreis? In einer Zweierschaft oder sonst irgendeiner Begleitung? Wer hat für dich gebetet und wer hat deine Fragen beantwortet? Diese Person könnte dich ebenfalls als ihre Freude und ihren Lohn für die Mühe bezeichnen. Und ist das nicht für jeden von uns ein Grund, an dem festzuhalten, was diese Person in uns bewirkt hat? Wer einen Menschen auf den Weg zu Jesus begleitet, dessen Freude ist groß, wenn er erlebt, dass sich ein Mensch von Jesus retten lässt. Und umso größer ist die Enttäuschung zu erleben, dass diese Person nicht mehr auf dem Weg mit Jesus geht. Mein Festhalten an Jesus ist für den, der mich auf meinem Weg begleitet hat, eine Freude, weil er Jesu Wirken an mir sehen kann. Haltet daher treu zum Herrn. Es geht um den persönlichen Lebensstil als Christ. Das Festhalten des Einzelnen am Herrn trägt aber auch zur Freude der ganzen Gemeinde bei. Sie stärkt den Zusammenhalt in der Gemeinde. Und deshalb ist es auch richtig und wichtig, sich auch gegenseitig zu ermahnen. Nicht, weil irgendjemand heute schon fehlerfrei wäre, sondern weil wir auch als Gemeinde darum ringen, gemeinsam an Jesus festzuhalten. Scheinbar gab es auch in der Gemeinde in Philippi Unstimmigkeiten. Paulus spricht hier zwei Frauen namentlich an, ihre Unstimmigkeiten beizulegen. Und er bittet eine weitere Person, den beiden Frauen auf diesem Prozess zu helfen. Sie sollen sich wieder ganz auf Jesus ausrichten. Denn als Christen gehören sie beide ja zu Jesus. Ja, diese beiden Frauen sind aktiv für Jesus. Sie haben sich an der Seite von Paulus dafür eingesetzt, dass Menschen Gott kennenlernen konnten. Ich habe mehrfach darauf hingewiesen, dass wir als Christen und als Gemeinde nicht perfekt sind. Das werden wir erst sein, wenn Jesus unseren unvollkommenen Leib umgestaltet hat und wir seinen Auferstehungsleib haben. Der jetzige Zustand ist aber keine Ausrede, alles so laufen zu lassen, wie es kommt. Es ist vielmehr eine Herausforderung für jeden Einzelnen und für uns als Gemeinde, dass wir Jesus auch schon im Hier und Jetzt ähnlicher werden. Deshalb lasst uns auch als Gemeinde hier in Waibling darum ringen, dass wir uns immer und immer wieder auf Jesus ausrichten, dass wir immer wieder an ihm festhalten. Und da, wo auch bei uns unterschiedliche Meinungen im Raum stehen, da lasst uns miteinander und nicht übereinander reden. Und es kann durchaus hilfreich sein, eine weitere Person in diesem Prozess in Anspruch zu nehmen. Wie sieht es mit unserem Festhalten an Jesus aus? Wer oder was ist da unser Vorbild? Und wem will ich ein Vorbild sein? Am Anfang unseres Textes fordert Paulus die Gemeinde auf, seinem Beispiel zu folgen. Dabei macht Paulus deutlich, dass er auch bei weitem nicht perfekt ist. Wir sollen uns vielmehr ein Beispiel nehmen an dem Ringen und Kämpfen des Paulus, Jesus immer ähnlicher zu werden. Paulus will Jesus immer ähnlicher werden. Er will Jesus mehr Raum in seinem Leben gewinnen lassen. Das ist die Herausforderung auch für uns. Lasst uns auch hier in der Fuki darum ringen, dass Jesus immer mehr Raum in unserem Leben bekommt, dass wir uns gemeinsam an seinen Maßstäben und Werten ausrichten. Und das hat dann Auswirkungen auf unser Leben und auf unsere Beziehungen im Hier und Jetzt. In den nächsten beiden Versen fasst Paulus den Predigttext quasi nochmal zusammen als Fazit oder als Kurzfassung von allem. Freut euch, was auch immer geschieht. Der Blick des Paulus geht auf das Hier und Jetzt. Wir wissen nicht, was uns an Gutem oder Schlechtem begegnen wird. Auch wenn wir in einem Land leben, in dem wir einen gewissen Wohlstand, eine gute medizinische Versorgung und Frieden haben, wissen wir nicht, was die Zukunft bringen wird. Angesichts von persönlichen Krankheiten, immer näher kommenden Kriegen in dieser Welt und aufkommenden Zukunftsängsten, da sollen wir uns freuen. Doch, und das ist möglich, wenn wir ganz Jesus vertrauen. Und Paulus begründet auch, weshalb wir das können. Freut euch darüber, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Paulus lenkt unseren Blick auf das, was noch kommen wird und doch auch schon da ist. Wir gehören Jesus, unsere Zukunft liegt in seiner Herrlichkeit und schon in der Gegenwart leben wir in Beziehung mit Jesus. Das gilt, auch wenn wir heute noch unter den Auswirkungen der Sünde leben und darunter leiden müssen. Als Christen haben wir das Bürgerrecht im Himmel und wir leben schon jetzt in der Beziehung mit Jesus. Und diese Perspektive, die kann uns niemand nehmen. Manchmal müssen wir uns gegenseitig das wieder ins Bewusstsein rufen. Manchmal müssen wir uns gegenseitig tragen und unterstützen. Aber wir sind und bleiben mit Jesus verbunden. Das macht Paulus im Brief an eine andere Gemeinde deutlich, die Gemeinde in Rom, wenn er sagt, es kann uns absolut nichts und niemand von der Liebe Christi trennen. Und diese Freude hat auch Auswirkungen auf unser Zusammenleben mit Menschen. Und noch einmal sage ich euch, freut euch, seid freundlich mit allen Menschen. Ihr wisst ja, das Kommen des Herrn steht nahe bevor. Wenn wir uns freuen, weil wir uns dessen bewusst sind, dass wir Jesus gehören und die Ewigkeit mit ihm verbringen werden, dann können wir auch hier und jetzt freundlich mit allen Menschen umgehen. Nicht nur mit denen, die uns ähnlich sind, sondern auch mit denen, die so ganz anders sind wie wir. Und auch mit Menschen, die noch gar nicht zu Jesus gehören, die Jesus noch gar nicht kennen. Freundlichkeit bedeutet nicht, alles gut zu finden. Aber Freundlichkeit ist der Schlüssel, um mit Menschen ins Gespräch zu kommen. Wer will schon mit jemandem reden, der abweisend und griesgrämig daherkommt? Mit der Zeitangabe in der Bibel, da ist es ja so eine Sache. Seitdem Paulus den Brief geschrieben hat, sind ja nun auch schon wieder fast 2000 Jahre vergangen. Und trotzdem stimmt auch diese Aussage, auch wir sind heute dem Kommen Jesu deutlich näher gekommen. Deshalb können wir noch deutlicher wie Paulus sagen, ja, der Herr kommt bald. Und das soll uns eine zusätzliche Motivation sein. Freude soll unser ganzes Leben bestimmen. Freude darüber, was Jesus an uns getan hat, indem er stellvertretend für uns am Kreuz auf Golgatha gestorben ist. Freude darüber, dass wir Jesus im Hier und Jetzt in allem vertrauen können. Freude ist mehr als die Erfüllung von Wünschen, auch wenn wir unsere Wünsche und Anliegen immer Jesus sagen können. Freude soll unseren ganzen Lebensstil bestimmen, weil wir eine Zukunft in der sichtbaren Gegenwart Jesu haben. Darauf können wir schon heute vertrauen und daran können wir heute schon festhalten. Das soll uns motivieren, im Hier und Jetzt Jesus nachzufolgen und darum zu ringen, ihm immer ähnlicher zu werden. Amen. Ich bete noch mit uns. Herr Jesus, du kennst uns. Du kennst uns besser, als wir uns vielleicht selber kennen. Und du siehst alles das, was sonst niemand sieht. Und es ist gut, dass wir so zu dir kommen können, wie wir sind. Und es ist gut, dass du uns mit offenen Armen empfängst. Herr, du bist für unsere Schuld gestorben und du hast uns in Beziehung zu dir gestellt. Und du begleitest uns an jedem einzelnen Tag. Und ich bitte dich, dass wir nicht nachlassen, mit dir zu leben und dir immer ähnlicher zu werden. Ich bitte dich einfach, dass du uns hilfst und schenkst, uns immer wieder von dir verändern zu lassen und dass wir uns immer wieder freuen auf das, was noch vor uns ist, dass wir einmal in deiner sichtbaren Gegenwart stehen werden. Lass uns diese Freude auch in unserem Leben, im Hier und Jetzt leben und bezeugen. Amen.